Nirgendwo lernt man sich so gut kennen wie in einer Partnerschaft. Das ist mitunter auch meine Meinung, weil einfach der Partner ganz oft ein Spiegel ist für die eigenen Schattenthemen, die man noch so hat. Und das führt hier und da dann vielleicht doch mal zu Reibereien und zu, naja, Streitigkeiten. Und heute in diesem Soul Talk mit Steffen Kirchner, den du heute hier in voller Länge hörst, erfährst du, was unserer Meinung nach eine gute Streitkultur ausmacht in Partnerschaften. Dass es wirklich immer fair bleibt und achtsam bleibt, weil Worte sind wie Pfeile. Wenn die mal rausgeschossen sind, kannst du sie nicht mehr zurückholen. Und ja, dementsprechend unterhalten wir uns auch über gewaltfreie Kommunikation, über Wege, wie man vielleicht auch aus Streitigkeiten aussteigen kann und was denn da einfach eine gute Kultur ist, um da, naja, einfach wirklich in Liebe auch zu handeln und auch vielleicht auch zu wachsen an Streitigkeiten. Sehr, sehr, sehr spannendes Thema, weil ich denke, das geht ja sehr, sehr, sehr vielen so. Und ich kenne das natürlich auch. Und ja, was Steffen und ich uns da so zu sagen haben, wir sind auch beide in Partnerschaften, das erfährst du heute in diesem Soul Talk mit Steffen Kirchner. Also, ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit mehr und springen direkt rein in diesen neuen Soul Talk. Let's go, Intro.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Talk. Wie sieht's aus? Bock zu streiten?
Voll Bock zu streiten. Ja, ich überhaupt keinen Bock zu streiten, aber es kommt manchmal vor, ne? Kommt es vor bei dir in deinem Leben? Streit? So ganz generell?
Also, ich glaube, es ist super wichtig, dass man definiert, was bedeutet denn Streit? Bedeutet Streit einfach eine kontroverse Diskussion? Oder bedeutet Streit sich anschreien und Teller werfen?
Oh Gott, da ist schon Krieg fast.
Naja, also was bedeutet denn Streit? Bedeutet Streit automatisch gleich mal laut zu werden? Mhm. Oder bedeutet Streit, seine eigene Meinung zu sagen? Kann ja auch ganz oft zu Streit führen, wenn ich meine eigene Meinung sage, ne? Wenn das jetzt quasi dann vom Gegenüber persönlich genommen wird. Oder wenn ich es nicht schaffe, es gut zu formulieren. Und das finde ich persönlich das A und O bei einem Streit, dass man es schafft, trotzdem, auch wenn man in der Emotion ist, trotzdem noch das Ganze versucht, achtsam zu formulieren und vor allem bei sich zu bleiben. Mhm. Wie fühle ich denn, was habe ich denn gerade im Moment für ein Thema eigentlich mit dieser ganzen Sache, die vielleicht gerade ansteht? Das finde ich bei Streit super, super wichtig, weil, das kennst du bestimmt auch, vielleicht hat irgendjemand vor 10 oder 15 Jahren mal was im Streit zu dir gesagt und du weißt es heute noch, weil das wie so Pfeilspitzen sind, die einfach stecken bleiben. Und genauso geht es ja andersrum auch, ne? Wenn man sich dessen bewusst ist, dass jedes Wort, das man wählt, auch eine Waffe sein kann, die echt stark verletzen kann, finde ich es umso wichtiger, dass man da weise damit umgeht. Und selbst wenn man könnte, nicht immer zieht, weißt du?
Hm. Das heißt, Worte sind wie Pfeile. Einmal abgeschossen, holst sie nie mehr zurück. Ne?
Ja, voll. Ganz das genau.
Ist, ja. Du kannst voll. Dich entschuldigen, aber du kannst sie nicht mehr ungeschehen machen. Ne?
Ganz
die,
genau.
Die Wirkung bleibt.
Ganz genau. Und wie oft, vielleicht auch im eigenen Leben oder vielleicht kennen es auch Menschen, die zuhören, tut es einem leid, dass man das gesagt hat. So, nee, sorry, das wollte ich jetzt nicht sagen. Aber es ist gesagt.
Genau.
Und ich kenne es auch aus anderen Beziehungen, aus meiner Beziehung oder meinen Beziehungen kenne ich es jetzt nicht, ehrlich gesagt, dass dann, was gesagt wurde, dann über Jahre hinweg tatsächlich immer wieder thematisiert wird. Aber ich kenne es aus anderen Beziehungen und das kann sehr, sehr, sehr belastend sein. Das kann teilweise bis zur Trennung dann führen. Mhm. So, weil du das damals gesagt hast, das habe ich bis heute nicht überwunden und so weiter. Mhm. Aber Streit generell finde ich, was unfassbar wichtig ist.
Absolut.
Weil es gibt wenig, finde ich, in Beziehungen, woran man so wundervoll persönlich auch wächst, wie in wirklich Konfrontationen mit unangenehmen Themen, weil es ist wie im Leben, ne? Du kannst nicht immer nur die eine Seite haben wollen und die andere wegignorieren, so, ne? Du kannst nicht immer nur hier lecker Eis essen und so weiter und kein Gemüse wollen, so nach dem Motto, das funktioniert halt nicht. Und nicht, dass Streit jetzt Gemüse wäre, weil Gemüse auch voll geil ist. Aber du weißt, was ich meine. Es ist so Yin und Yang, ne? Also das heißt, diese pure Harmonie funktioniert auch nur durch den Gegenpol, auch manchmal Disharmonie. Und außerdem lernt man einfach unfassbar viel, finde ich, durch Streitigkeiten. Oder ich nenne es immer halt einfach auch Diskussionen. Eigentlich sind es Diskussionen.
Ja, das ist die Frage, ne? Ist eine Diskussion ein Streit? Ich glaube ja. Mhm. Aber ist jeder Streit eine Diskussion? Und das glaube ich nein.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Mhm.
Ich glaube, genau das ist der Punkt, ne? Also, so wenn ich jetzt mal, wenn man es mal ein bisschen größer zieht, wenn man von dem persönlichen Streit oder einem Streit in der Partnerschaft oder so jetzt mal, wenn man es mal rauszoomt und mal so auf den gesellschaftlichen Kontext schaut, dann stelle ich in unserer Gesellschaft unglaublich viel Streit, aber ganz wenig Diskussion fest. Ne? Mhm. Die Leute streiten sich wegen jedem Mist. Und zwar wirklich bis aufs Blut im wahrsten Sinne des Wortes leider. Mhm. Aber diskutiert wird eigentlich gar nicht mehr. Weil Diskussion würde ja bedeuten, dass du dich inhaltlich tatsächlich mal mit dem Thema und vor allem eben auch mit der Perspektive des anderen auseinandersetzt. Weil das ist nämlich das Grundelement einer Diskussion, dass man dem anderen, der vielleicht eben eine andere Meinung, andere Haltung, andere Erfahrung und so weiter hat, dass man dem nicht pauschal niedere Motive unterstellt, so nach dem Motto, der ist bösartig, der will mich unterdrücken, der ist ein Verschwörungstheoretiker, der ist ein Radikaler, ein Rechter, ein Linker, irgendwas, sondern ich bin mal bereit, mich auch auf dessen Sichtweise und Argumentationslinie und so weiter auch mal einzulassen und da mal reinzuschauen. Aber wenn ich natürlich so im Streit bin, dann empfinde ich ja alles, was der andere sagt, denkt, fühlt oder eben auch ist, als Angriff, und das muss ja sofort bekämpft werden, ne? Und ich glaube, das ist so das Problem beim Streit, dass es immer um Kampf geht und dass es beim Streit auch darum geht, am Ende des Tages zu gewinnen. Also vielleicht so eine Art von toxischem Erwachsenenstreit, weil Kinder können nämlich auch streiten in dem Sinne, aber Kinder wollen nicht gewinnen. Mhm. Na, also die streiten teilweise bis aufs Blut, dass du sagst, okay, diese Kinder werden nie mehr miteinander sprechen. Mhm. Und 5 Minuten später spielen die wieder miteinander, wo du sagst, hey, vor 5 Minuten habt ihr euch noch gegenseitig die Köpfe eingeschlagen und der eine hat geheult und der andere auch. Mhm. Dann sitzen die wieder zusammen. Und das ist dieses, ja, es war trotzdem nicht so persönlich, ne?
Ganz genau. Das wollte ich jetzt auch sagen. Das ist der ganz, ganz springende Punkt, dass Kinder es nicht persönlich nehmen und sich nicht angekratzt fühlen, so nach dem Motto, ne? Also beleidigt sind dann sozusagen, ne?
Ja. Genau, die sind bei ihrem Streit, glaube ich, mehr bei sich. Also die sind bei ihrem Schmerz, bei ihrer Verletzung, bei ihrem Wollen und so weiter und so fort. Und das ist schon anstrengend und schmerzhaft genug manchmal. Aber ich glaube, bei dem Streit, den wir heutzutage so sehen, oder dem Erwachsene dann manchmal so irgendwo entwickeln, da geht es halt gar nicht so sehr um mich, da geht's halt viel um den anderen, weil der nicht verstehen will, weil der nicht auf mich eingeht, ist immer der andere, was du jetzt tust, was du jetzt sagst, was du nicht verstehen willst, und da sind wir natürlich am Punkt, wo dann jetzt die Beziehung wirklich Schaden nimmt, weil man kann natürlich wunderbar miteinander in Anführungszeichen streiten, ohne dass die Beziehung beschädigt wird. Ne?
Ja, ohne Frage.
Ja. Aber das ist ja genau der Punkt, dass man auch ohne Streit eine Beziehung beschädigen kann. Das gibt's ja auch, dass Beziehungen zerstört werden, wo jeder sagt, wir haben nie gestritten. Ja, ich habe das selber erlebt in meiner Ex-Beziehung. Ja. Wir haben nie gestritten. Ja, genau daran ist die Beziehung kaputt gegangen. Ja.
Und ich glaube, da liegt der Grund in der Bedürfniskommunikation oder in der ausgebliebenen Bedürfniskommunikation. Und Bedürfnisse sind auch Formen von Energien, und da gibt's einen Stau. Ja. Und wenn die nicht raus dürfen, dann explodiert's irgendwann, glaube ich.
auf entweder eine leise Art und Weise oder eine laute Art und Weise. Und das ist so, so, so wichtig. Ja. Also es gibt hier in diesem Haushalt niemanden, der die Bedürfnisse so heftig kommunizieren kann und das auf eine penetrante Art und Weise, ohne irgendjemanden zu beschuldigen, anzugreifen oder wie auch immer, sondern so bei sich zu bleiben. Und das ist hier die Nala, das ist die Katze, die hier rumläuft. Das ist so heftig, die bleibt so bei sich, aber hört nicht auf, bevor nicht alles so ist, wie sie das gerne hätte, sozusagen. Und niemand ist hier böse, weil jeder versteht's sozusagen, ne? Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen natürlich ein überspitztes Beispiel, aber es hat schon auch einen wahren Kern. So dieses, für mich fühlt es sich gerade so und so und so an, und genau den Punkt eben nicht dann anzureißen, weil du und weil du nicht und weil du zu oft und so weiter, sondern wirklich das ganz klare Bedürfnis kommunizieren, was ist in meiner Spielhälfte. Haben wir, glaube ich, schon mal irgendwo angesprochen. So dieses, wie auf dem Tennisplatz, ne? Nicht übers Netz steigen und dann da rumkehren und dann alles umstellen und den anderen irgendwie zeigen, jetzt mach doch mal so. Nee, der macht es schon. Der macht es schon. Und da sind wir dann, glaube ich, wieder bei einem ganz anderen Thema. Ich glaube, dass Vertrauen das Allerwichtigste ist, dass der andere das schon immer so macht, wie er für richtig hält. Und ich, wer bin ich, dass ich sage, was er für richtig halten soll. Ne?
Genau. Ich glaube, das ist echt ein ganz wesentlicher Punkt im Individuellen, so im persönlichen One-to-One, aber auch im gesellschaftlichen. Dass wir, weil das Beispiel von der Katze ist eigentlich schon, ist eigentlich ziemlich gut, finde ich, weil es ist ja wirklich so, ne, also Tiere im Allgemeinen, aber jetzt mal speziell Katzen, können natürlich tatsächlich auch durchaus aggressiv ihre Bedürfnisse kommunizieren, sage ich mal. Ne? Die können ja dann auch laut werden oder kratzen oder sonst irgendwas machen oder penetrant sein halt einfach. Ne? Und okay, das kann man in dem Moment trotzdem vielleicht nervig finden, aber man nimmt es trotzdem nicht persönlich, weil man weiß, die Katze will eigentlich nichts. Die will das, was sie will, nur für sich. Ja, und ich glaube, das ist der Punkt, dass man bei einem Streit, wenn man da wieder hinkommt, dass man lernt, dass es darum geht, was der andere für sich will und nicht, was er mir wegnehmen will. Ne? Also was von mir wollen oder was für sich wollen, ist schon ein Unterschied auch irgendwo.
Ja.
Und diese Übergriffigkeit, die oft entsteht, ne? Dass man eben beim Bild vom Tennisplatz das Gefühl hat, der andere geht in meinen Raum, der geht in meinen Bereich. Und ganz jetzt muss ich mich natürlich verteidigen.
Ganz genau.
Und jetzt geht es überhaupt nicht mehr um die Sache, sondern es geht darum, dass du in meinem Raum bist und bei mir hier die Wohnung umdekorierst und das ist hier mein Raum. Und jetzt entsteht der Streit, aber eigentlich wir sind vom Thema völlig weggekommen. Und das siehst du oft in Streitigkeiten, dass wir Stellvertreterkriege führen. Na, also es geht um Themen, wir streiten uns um Themen, wo es in der Regel nie drum geht, sondern es geht immer um irgendeine Oberflächlichkeit, Kleinigkeit, ne, Alltagskram, aber eigentlich geht es um was ganz, ganz Grundsätzliches und ganz da haben wir nicht hingeschaut und da waren wir noch nicht in der Lage, mal richtig drüber zu sprechen und vor allem auch zuzuhören an der Stelle. Das ist ja eine der vier Kommunikationsformen, die leider nie gelernt wird. Ne? Also es gibt ja Lesen, Schreiben, Reden und Hören. Und gut, Lesen und Schreiben lernst du in der Schule. Sprechen kann man meistens von Muttersprache an. Oder man kann es auch ein bisschen lernen, aber hören lernen wir nicht. Ja? Das ist Zuhören, wirklich reinhören auch. Und ich glaube, da ist der Kasus Knaxus bei den meisten Dingen.
Voll, absolut. Sehe ich ganz genauso. Und dieses dem anderen zuhören kann ja auch ganz oft für den einen oder anderen auch schmerzhaft sein, weil man auch ganz oft Spiegel aufgezeigt bekommt. Ne? Also so dieses, wenn der andere wirklich seine Bedürfnisse kommuniziert und man ist dann nicht in der Lage, das nicht persönlich zu nehmen, sondern im besten Fall als riesengroße Wachstumschance. Und das finde ich persönlich schon auch Champions League, wenn der andere irgendwas kommuniziert und dann eben nicht da reinzugehen, ach so, das heißt quasi, ich mache das jetzt nicht gut genug, oder was? Mhm. Nein, heißt es nicht. Das ist dein Bild von dir selbst. Und das ist auch ein riesengroßer Punkt, finde ich, in Streitigkeiten, in Beziehungen, dass der eigene Selbstwertmangel ganz oft in Streitigkeiten zum Vorschein kommt und auch da versucht wird zu kompensieren, indem man eben übers Netz steigt und dem anderen meint zu sagen, wie er einen Schläger halten soll. Ne? Mhm. Obwohl man selber gar nicht mal eine Rückhand übers Netz bringt. Ne?
Ja, genau. Also ich glaube, im Streit erfährt man, wer der andere ist. Aber im Streit erfährt man auch, wie man selber ist tatsächlich. Ne? Der Streit zwingt mich ja in Anführungszeichen, oder der Konflikt, sagen wir es mal auch so, ne? Muss ich ja nicht einmal streiten, ne? Aber der Konflikt entsteht ja erstmal in mir. Mhm. Es ist ja erstmal irgendwo so ein innerer Kampf, der ja irgendwo stattfindet, ne? Und der zeigt mir natürlich auch was über mich. Und da sind wir schon wieder beim Stellvertreter, weil man ja oftmals jemand anderen auch was vorwirft oder mit jemand anderen dann wirklich in den Infight geht, was man sich eigentlich selber schon lange irgendwo vielleicht vorwirft oder was man anderen Menschen vorwirft schon seit langer Zeit, ne? Und habe ich auch schon oft mitgekriegt, ne? Dass da werden einem Sachen am Kopf geworfen, wo es dann heißt, ja, und ich muss schon immer zurückstehen und bei meinen Eltern war es auch schon so und bei den Großeltern war es auch schon so und die haben mich auch schon, mein Ex-Chef auch schon, ne, und ich bin immer der Arsch im Leben und so weiter und das lasse ich mir jetzt nicht mehr gefallen und du bist jetzt derjenige, ne, so, also das hatte ich auch schon in meinem Leben irgendwann, dass man sich sowas anhört, ne. Ja, da erkennt man, ich glaube, Streit ist so ein bisschen so wie ein Spotlight, wie so ein Scheinwerferlicht, ne? Dass so wie bei dir beim Konzert dann irgendwie so durchs Publikum geht und irgendwann streift es manchmal dann auch so einen Bereich und dann kann man sich nicht mehr verstecken, ne? Dann sieht man das für diesen Moment, wo das Scheinwerferlicht drauf ist. Und deswegen ist Streit so wichtig, weil das Gefährlichste ist, wenn der Scheinwerfer wieder weggeht. Man denkt sich, okay, jetzt sehe ich es nicht mehr, jetzt ist schon wieder gut. Und das Thema einfach nicht besprochen wurde. Es wurde nicht an die Oberfläche geholt. Es wurde halt nicht geheilt. Ne? Und alles, was du nicht heilst, ich glaube, jede Emotion, die du halt im Körper lässt, verstärkt sich natürlich. Ne? Die arbeitet ja weiter.
Voll. Ja. Du hast vorher gesagt, dass du eben auch mal eine Beziehung geführt hast, in der du gar nicht gestritten hast. Glaubst du, dass sowas generell aber trotzdem geht? Also eine Beziehung zu führen, ohne mal zu diskutieren, ohne mal irgendwie kontrovers irgendwie in den Dialog zu gehen?
Ich glaube, dass da muss man vielleicht nochmal vielleicht eine Stufe früher anfangen. Die Frage ist, warum ist man überhaupt in einer Beziehung mit jemand? Also was ist der Sinn überhaupt von Beziehung? Und ich habe für mich lernen dürfen, dass der Sinn von der Beziehung ist, dass man sich miteinander und aneinander schneller entwickeln kann als alleine.
Absolut.
Wenn das nicht mehr gegeben ist, dann löst sich eine Beziehung auf. Dann hat eine Beziehung ihre Aufgabe erfüllt.
Was ja nicht schlimm ist, ne? Im Gegenteil.
Überhaupt nicht. Überhaupt nicht, genau. Und genauso war es übrigens auch in meiner Ex-Beziehung. Ja, dass es sich dann wirklich urplötzlich aufgelöst hat, wo man zuerst überhaupt nicht versteht, warum, weshalb, wieso. Und man hält vielleicht natürlich auch, oder das Ego hält natürlich auch erstmal noch ein bisschen fest. Aber tatsächlich, ja, wir waren ja beide, ich genauso, streitunfähig oder diskussionsunfähig. Ne? Jeder aus anderen Richtungen. Aber am Ende des Tages war es bei beiden Angst. Ne? Bei meiner damaligen Partnerin war es vielleicht Angst, die Themen anzupacken, die da so im Keller vor sich hingefault haben. Und bei mir war es die Angst, eben hier in die Konfrontation zu gehen und Teil dieses Problems zu werden. Ne? Und eben auch mal zu diskutieren und auch meinen Raum wieder zurückzuholen und so weiter und so fort. Ne? Also beide waren aus Angst blockiert. So, und dann hat sich die Beziehung aufgelöst, weil wir waren streitunfähig an der Stelle. Ne? Und deswegen, also um auf deine Frage zu kommen, ich glaube, es ist überhaupt nicht der Sinn, eine Partnerschaft zu führen, wo nur alles friedlich ist. Genauso wie es auch nicht der Sinn des Lebens ist, ein Leben zu führen, wo nur alles klappt. Mhm. Mhm. Es geht ja um Wachstum und Entwicklung im Leben. Ne? Und ich kann trotzdem eine wunderbare Partnerschaft führen, auch wenn wir öfter mal diskutieren. Aber wichtig ist halt, was ist das für eine Diskussion oder für ein Streit? Mhm. Ist das eine inhaltliche, wo man aneinander lernt, miteinander lernt und diese Unterschiedlichkeit auch mal aushält? Oder ist es ein Krieg im Sinne von einem Kampf, wo einer versucht, heute gewinne aber ich mal jetzt, ja? Heute tue ich mal das und heute bleibt mal die Fernbedienung in meiner Hand so ungefähr, ne? Und heute schauen wir uns mal das an, was ich will, weil die letzten zwei Tage hast du nämlich schon. Das ist natürlich Kinderei, ne? Und das führt zu Problemen. Also ich glaube, dass es möglich ist und wichtig ist, eine Beziehung zu führen ohne diese Ego-Spiele. Aber ich sage jetzt mal, eine Auseinandersetzung ist, glaube ich, elementar. Ich glaube, es ist fast mit die Grundlage einer Beziehung. Hm.
Sehe ich auch so. Ja. Was macht für dich dann gute Streitkultur aus, wo du sagst, das ist für dich einfach eine ganz wichtige Spielregel, wenn es mal ein bisschen hitziger wird, dass, ich sage mal, diese Grundpfeile auf jeden Fall eingehalten werden, sowohl von dir, als das erwartest du dann eben auch von deinem Gegenüber. Also No-Gos so.
No-Gos sind natürlich jegliche Art von persönlichen Diffamierungen, Verletzungen, Beleidigungen. Also das ist absolutes No-Go. Keine Schimpfworte, keine Beleidigungen in irgendeiner Form. Mhm.
Was würdest du tun, wenn sowas fällt?
Es liegt ja immer nicht nur an dem, der was sagt, es liegt auch immer an dem, der zuhört natürlich. Mhm. Was ich versuche, in jeglicher Art von Diskussion, und ich glaube nicht, dass es mir immer schon zu 100% gelingt, aber ich komme in die Richtung. Was ich versuche, ist immer, Richard David Precht sagt immer so schön, er versucht manchmal sein Gehirn in Sicherheit zu bringen, ne? Wenn irgendwas passiert. Ne? Ich versuche, mein Herz in Sicherheit zu bringen. Also in dem Sinne, dass ich mich von meinen Emotionen löse an der Stelle, vielleicht auch von einem Aspekt von meinem Ego löse. Weil natürlich in der Diskussion, im Streit, das Potenzial dafür, dass man verletzt wird oder verletzt selber, relativ hoch ist, ne? Klar, weil die Emotionen da sind. Und immer wenn eine Diskussion entsteht, versuche ich, ich habe da für mich so eine Technik entwickelt, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt habe, ich nenne das Balkontechnik. Balkontechnik
Balkon
heißt.
Springen.
Das kommt dann, wenn es nicht geklappt hat. Ja. Nee, Balkontechnik heißt für mich, dass ich bildlich gesprochen in den dritten Stock gehe. Auf einen Balkon, den habe ich mir mental eingerichtet. Also wirklich, das hört sich jetzt blöd an, aber es ist echt so. Ich habe echt mental einen Balkon in einem Mehrfamilienhaus im dritten Stock. Und auf dem sitze ich. Da ist auch ein Schirmchen und da sind ein paar Pflanzen und da steht ein gutes Getränk und da ist ein gemütlicher Stuhl und ein Tisch. Und da schaue ich von oben runter. Und wenn irgendwelche Dinge sind, die emotional sind, das müssen nicht nur Diskussionen sein, das können auch andere Dinge sein, dann werde ich zum Beobachter von dem Ganzen. Ich versuche, mich also in Sicherheit zu bringen, also mein Ego, weil mein Ego hat bei dem Streit nichts verloren. Oder so wenig wie möglich, ne? Und ich merke wirklich für mich, dass ich mich selber beim Diskutieren beobachten kann. Mhm. Und das führt dazu, dass ich auch zum Beispiel, wenn Angriffe kämen von der anderen Seite, ne? Wenn da die Pfeile geschossen werden, ich bin nicht da. Mhm. Also das geht wie durch mich durch sozusagen. Mhm. Ne? Ich bin natürlich trotzdem präsent, mein Geist ist dort. Aber mein Ego habe ich in Sicherheit gebracht, weil das hat an der Stelle echt nichts verloren. Ja? Weil das Ego kennt nur Attacke oder Flucht.
Und also so ein bisschen aus der TM, so diese ruhevolle Wachheit. Du bekommst alles mit, aber es ist nicht so, dass du da anhaftest an dem, was da so passiert, oder?
Genau, und das ist natürlich ein spannendes Training für einen selber auch. Wie gelingt einem das, ne? Aber das ist echt die Aufgabe, finde ich so. Also in der Psychologie nennt man das Dissoziierung. Mhm. Ja, es gibt auch im Bereich von NLP, ne, neurolinguistisches Programmieren, gibt es ja auch diese berühmten Techniken, die kennen bestimmt viele, dass man sich vorstellt, ne, du gehst irgendwie so in einen Kinosaal und jetzt setzt dich auf einen Stuhl und vor dir ist die Leinwand und jetzt stellst du dir eine Situation, die vielleicht schmerzhaft war oder wie auch immer, die stellst du dir jetzt auf der Leinwand vor. So, das ist eine Dissoziierungstechnik, weil du bist nicht mehr in der Situation, sondern du stellst dir es vor, wie du auf diese Situation schaust. Mhm. Und man kann auch doppelt dissoziieren. Zum Beispiel bei sehr, sehr schmerzhaften Themen stellt man sich ja dann vor, dass man oben in den Vorführraum geht und runterschaut auf sich selbst, wie man unten sitzt und auf der Leinwand diese Situation sieht. Mhm. Also doppelt dissoziiert. Das ist ja praktisch wie so ein doppeltes Sicherheitsnetz, sozusagen wie so ein Panic Room, wo man sagt, Panic Room unten, Panic Room im Panic Room sozusagen, dass man da eben nicht persönlich so verletzbar ist. Das ist was ich für mich versuche, sage ich jetzt mal, ne? Weil ich weiß, dass natürlich auch ich kann das vielleicht nicht immer zu 100% oder konnte es in der Vergangenheit. Ich glaube, ich bin mittlerweile echt gut im Streiten selber. Aber es war echt ein Weg. Aber ich weiß, dass andere Menschen da auch noch auf dem Weg sind sozusagen. Und es ist auch bei mir nicht ausgeschlossen, dass vielleicht mal irgendjemand einen Knopf drücken kann, wo ich vielleicht eben nicht so spreche, wie man sprechen sollte und so weiter. Ne? Aber das ist, glaube ich, das ist für mich das Allerwichtigste. Man kann sich echt viel sagen. Aber dieses persönlich Beleidigende oder Verletzende muss wirklich zu 100% ausgeschlossen sein. Das ist eine Grundregel, weil das ist was, das kriege ich auch nicht mehr zurück, wenn wir auch inhaltlich dann irgendwo einen Frieden schließen oder zusammenkommen oder Verständnis kriegen. Aber es bleibt da was. Und wenn du einmal über diese Grenze drüber gegangen bist, einen Menschen zu beleidigen, das ist eine Form von Gewalt.
Ja, absolut.
Ja, das ist genauso, wenn man jemand schubst oder schlägt, wenn ich das einmal gemacht habe, mache ich es theoretisch auch schneller ein zweites Mal. Und das stimmt. Ist wirklich ein Problem.
Ja, absolut. Da hast du recht. Spannend.
Ansonsten gibt es bei mir wenig Streitregeln, muss ich sagen. Ne? Also Streitkultur hat bei mir damit zu tun, dass ich den anderen auch mal sehen will, dass ich den anderen natürlich auch sprechen lasse. Aber man muss nicht irgendwie, es gibt ja oft Leute, die dann sagen so, hey, nicht in dem Ton. Ja, in dem Ton sprichst du nicht mit mir. Doch, der darf auch in dem Ton sprechen. Darf auch schreien. Wenn das da ist, wenn ich im dritten Stock bin, weiß ich, dass das Schreien in dem Moment mit mir nichts zu tun hat. Das ist in dem Moment einfach der emotionale Ausbruch. Und wenn der notwendig ist in dem Moment dafür, dann ist der halt notwendig.
Das ist sehr, sehr gut. Das ist wirklich gut. Und da ist eben auch wieder der Schlüssel, es nicht persönlich zu nehmen, dass nicht gerade ich angeschrien werde, weil ich persönlich als Mensch nicht ausreiche, sondern das hat ganz andere Gründe. Und das wirklich auch zu verstehen, ne?
Ja, und weißt du, oft entsteht Streit ja durch Bevormundung. Ne? Also es ist ja so im Hintergrund und dann entsteht dieses Streitthema. Und die Leute schaffen es sogar im Streit noch weiter zu bevormunden. Ja? So, jetzt hörst du mir mal zu, jetzt setzt du dich mal hin, jetzt hältst du mal die Klappe. Ne? Also sogar im Streit gehen wir noch auf den Platz, auf die Seite des anderen und sagen dem noch, wie er zu streiten hat.
Ja, stimmt. Ja. Weißt du, was auch ein richtig spannendes Thema ist? Ich habe das mal in dem Buch gelesen, Vollendung in Liebe. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass ein ganz wichtiger Punkt auch vor dem Streit schon am Start ist. Nämlich, ganz oft wird ja von einer Seite was angesprochen und daraus entsteht vielleicht sowas wie ein Streit, ne? Irgendwas, was einen stört oder wie auch immer. Oder irgendwas, was gerade nicht passt. Und ich habe für mich gemerkt, dass da 60-70% der Dinge, Stichwort, sage ich immer das, was ich fühle, dass da so viele Dinge von meiner Seite aus schon unausgesprochen mit mir geklärt werden können, weil ich dann für mich merke, ja okay, da schiebe ich jetzt meinen Scheiß einfach zu dem anderen auf den Platz und sage so, jetzt hier, lauf du da mal drum rum. Ne? So nach dem Motto. Und das finde ich so ein wichtiges Thema, ehrlich gesagt. Ist das jetzt eigentlich ein Thema, was in die Partnerschaft gehört, was uns beide angeht? Oder schiebe ich meinen Müll gerade zu dem anderen rüber, dass ich mich nicht quasi drum kümmern muss und wir das jetzt quasi gemeinsam wegschaufeln, ne, diesen Misthaufen? Oder ist es eigentlich gar nicht die Aufgabe, dass der andere jetzt davon auch noch Wind bekommt oder davon irgendwie schlechte Laune bekommt, weil ich nicht in der Lage bin, mein Zeug runterzuspülen? Ne? Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Spreche ich jetzt gerade etwas an, was eigentlich meine Aufgabe ist und nicht die Aufgabe in der Partnerschaft. Und das habe ich für mich gemerkt, dass ich so viele Themen nicht mehr anspreche, weil ich gemerkt habe, boah, das ist 0,0 gerade Alinas Problem. Die hat auch nichts gemacht, sondern das ist einfach nur etwas, womit ich gerade ein Problem habe und sie dafür gar nichts kann und sich dann für irgendwas rechtfertigen müsste, was 0,0 gerechtfertigt wäre. dass ich sie in die Situation bringe, weißt du? Ja, was hast denn du denn dir dabei eigentlich gedacht und bla bla? Und dabei ist das nur eine ganz eigene Unsicherheit. Weißt du, was ich meine? Mhm. Das geht mich einen Scheiß an. Mhm. Auch ganz viel geht uns auch einen Scheiß an, was der andere auf seinem Spielfeld macht. Ne? Der kann auch manchmal das Netz dann mal irgendwie undurchsichtig machen und ganz hochziehen und dann da irgendwie selber für sich üben. Weißt du, wenn man wieder auf dem Tennisplatz bleibt. Mhm. Und dann sagt, okay, so, jetzt passt wieder für mich. Jetzt können wir wieder hier ein normales Netz aufstellen. Sehen wir uns wieder. Na, weißt du, was ich meine? Mhm. Das finde ich ganz, ganz, ganz wichtig, dass man sich immer diese Frage stellt, dass man da, na, wie Viktor Frankl gesagt hat, dass es da so eine Gap gibt zwischen Reiz und Reaktion. Ja. Ich habe jetzt so einen Reiz und dann gehe ich ganz kurz in den Raum rein und sage, okay, nee, das mache ich jetzt mit mir selbst aus, ohne vor irgendwelchen Konfrontationen davon zu laufen, ne? Sondern wirklich so ganz objektiv. Das hat jetzt im Kollektiv hier nichts zu suchen. Das ist ein Thema, das darf ich für mich lösen. Mhm. Und ja, dann ist es Liebe, finde ich, das nicht anzusprechen. Mhm. Und deswegen würde ich sagen, spreche ich immer über meine Gefühle? Nein, ehrlich gesagt nicht. Weil es heißt ja ganz oft, ja, in einer guten Beziehung müssen wir über alles sprechen. Nee, finde ich ehrlich gesagt nicht. Mhm. Weil das ist manchmal auch ganz großer Ego-Shit, dann über alles zu sprechen.
100% Zustimmung, ja, genau so ist es. Viele Leute kommen halt in diesen Raum zwischen Reiz und Reaktion irgendwo nicht mehr rein, weil sie so impulsgesteuert sind oder halt auch vielleicht gelernt haben, dass sie sofort immer dann praktisch ausbrechen, wenn da irgendeine Emotion ist, ne? Und dann natürlich eben auch, wie du sagst, ne, ihren Müll praktisch sofort beim anderen abladen. Wegen jedem Kram wird dann jemand anders reingezogen. Also da gibt es schon so ein paar Spezialisten, aber das ist genau der Punkt, ne? Dass wenn, da sind wir ja eigentlich wieder bei der eigenen Achtsamkeit und bei der Selbstentwicklung sozusagen.
Genau.
Wenn die stattfindet, wird die Beziehung automatisch harmonischer. Gar nicht, weil wir besser streiten können, sondern weil tatsächlich ganz viele Gründe oder Themen, wo man dann diskutieren oder streiten würde, einfach gar nicht mehr vorkommen, weil ich sie bei mir heile sozusagen. Ganz genau. Weil genau genommen habe ich nämlich mit den meisten Menschen gar kein Problem. Ich habe mit mir ein Problem und mit meiner Vergangenheit und mit meinen Themen habe ich meistens ein Problem.
Ganz genau.
Und ich glaube, viele Streitereien kommen ja auch daher, weil man bisher noch nicht gelernt hat, seine eigenen Bedürfnisse zu kommunizieren.
Ganz genau.
Dann staut sich das an. Und dann irgendwann bricht es bei irgendeiner Gelegenheit aus. Voll. Und jetzt haben wir einen riesen Krieg.
Voll.
Aber eigentlich habe ich die letzten Jahre einfach meine eigenen Bedürfnisse weder wahrgenommen, noch kommuniziert, noch zugelassen, noch angeschaut, noch verstanden. Voll. Aber jetzt finde ich irgendeinen, dem ich den ganzen Müllkübel, der vor sich hin stinkt, seit ein paar Monaten oder Jahren, dem ich den hinhängen kann an die Türklinke.
Voll.
Und dann wundere ich mich, wenn der mir den wieder zurückwirft.
Ja, ganz genau. Ganz genau. Ja, ist super spannend. Und wenn man sowas kommuniziert, also wenn man merkt, okay, man möchte jetzt auch über was sprechen, ohne da irgendwie seinen Shit bei dem anderen abzuladen, dann kann man ja auch wundervoll sagen, hey, ich merke gerade so sehr, dass mich dieses Thema so triggert und dass das überhaupt jetzt ehrlich gesagt auch gar nichts mit dir zu tun hat, sondern dass ich merke, boah, da habe ich bei mir auch das und das noch aufzuräumen. Dann weiß der andere auch, ah, okay, verstehe, cool. Der hat das für sich erkannt und macht es für sich aus und es ist irgendwie dann doch im Raum so ausgesprochen. Also wenn man jetzt das Gefühl hat, man möchte es nicht für sich behalten oder wie auch immer, ne? Mhm. Oder man möchte es irgendwie teilen. Dann die klassische Ich-Botschaft, ne?
Ja, genau.
Und die Ich-Botschaft, da habe ich auch mal eine Podcast-Folge drüber gemacht, die unterscheidet sich so krass, ob man ein Komma oder einen Punkt macht. Aha. Und zwar, wenn ich jetzt sage, ich fühle mich gerade sehr, sehr traurig. Aha. Punkt. Und das auszuhalten und nicht Komma, weil du. Sondern einfach in der gewaltfreien Kommunikation nennt man es einfach nur auch eine Beobachtung teilen. Mhm. Und zwar eine ungeschönte, wie der Kurt immer sagt, wie eine Kamera, die was festgehalten hat, lässt nichts weg, fügt nichts hinzu, sondern einfach nur, ich merke bei mir gerade, ich fühle mich einfach traurig. Mhm. Das ist gerade die Beobachtung, ohne Wertung. So, das ist einfach, das ist so, Punkt.
Ist halt da. Mhm.
Genau, richtig. Mhm. Und das finde ich auch super wichtig, gewaltfreie Kommunikation. Wenn man sich da mal Rosewell oder so, wenn man sich da mal ein bisschen mit beschäftigen möchte, das ist auch sehr, sehr, sehr.
Absolut.
Das. Vor allem dieses Beobachtungen teilen, das habe ich auch mal in der Podcast-Folge gemacht, eben statt zu sagen zum Beispiel, du bist immer zu spät, könntest du zum Beispiel sagen, ich habe heute bemerkt, dass du 10 Minuten später gekommen bist, als wir vereinbart haben. Mhm. Und da kann der andere ja nicht sagen, nö. Dann so, doch. Das ist jetzt mal der Fakt. Das ist meine Beobachtung, ohne es zu werten. Mhm. Es ist mir jetzt einfach heute aufgefallen, dass du 10 Minuten später gekommen bist, als wir es ausgemacht haben. Mhm. Das ist erst, dann ist mir erstmal so das Ding im Raum, wie es jetzt erstmal ist, ohne den anderen zu beschuldigen, sondern nee, das ist jetzt erstmal der Fakt. Mhm. Und dann kann man im zweiten Schritt ausdrücken, was das mit einem macht. Ja. Also eher so, eben nicht so, du machst mich wütend durch das, dass du immer zu spät kommst, sondern eher so, ich fühle mich dadurch frustriert, wenn ich ehrlich bin. Dann kann der andere auch nicht sagen, nö. Doch. Jetzt werde ich immer noch besser wissen, wie ich mich fühle, so nach dem Motto, ne? Und da sich mal ein bisschen einzulesen, fand ich auch sehr, sehr heilsam, ehrlich gesagt. Das hilft mir auch ganz oft in dieser gewaltfreien Kommunikation.
Ja, also das wäre eins der, es gibt ja im Schulsystem immer so, wenn man das Schulsystem revolutionieren könnte, was wären so Fächer, die voll. Man, also mindestens mal ein Schuljahr, Grundausbildung für jeden und zwar in der Grundschule, in den ersten 4 Jahren, ein Jahr zumindest mal gewaltfreie Kommunikation, jede Woche 2 Stunden.
Voll.
Ja, das, aber weißt du, was ich auch glaube? Warum teilweise Streit so aussieht in Beziehungen oder auch in der Gesellschaft oder auch in Teams, wie er halt aussieht, wir haben die falschen Vorbilder. Weil wenn du mal anschaust, wie Streit öffentlich stattfindet, fangen wir mal in der Politik an. Da reden Leute miteinander, die wollen ein Land führen. Die können nicht mal ein Gespräch führen miteinander. Diese Diskussionen, da geht's schon, da rede ich noch gar nicht von Talkshows, was sowieso, sag ich mal, ein Zirkus ist. Ne? Schau doch mal so eine Bundestagsdebatte an. Das ist unerträglich. In einer stinknormalen 0815-Familie würde man so nicht miteinander reden. Da würde man die Kinder aufs Zimmer schicken, wenn die sich so aufführen. Da spricht einer seine Rede und unabhängig von dem, was er sagt, gröhlender wie die Affen, die Leute von den anderen Parteien, von den Oppositionen gröhlender rein, machen den lächerlich lachen, das geht gar nicht, ja, da geht's los. Dann, wo sehen wir noch Streit? Im Funk und Fernsehen. Wenn du diese Reality-Shows oder große Filme anschaust, wo es immer mit Drama ist, wo immer natürlich dieser Entertainment-Druck auch dahinter ist, weil es nicht spannend ist, wenn Leute vernünftig streiten. Stell mal einen Streiter eine Reality-Show vor, wo die mit gewaltfreier Kommunikation ihre Probleme lösen. Das ist eine Einschaltquote von 7. Ja. Ja, also so ist es. Aber die Leute schauen sich das an und finden es natürlich spannend und werden darauf konditioniert, auf dieses Drama. Ja, und die Leute sind praktisch emotional programmiert. Also immer wenn Konflikte sind, sind wir einfach konditioniert auf das, dass es mit Drama einhergehen muss und mit diesen ganzen Dingen. Es ist einfach, wir haben von den falschen Vorbildern gelernt.
Guter Punkt.
Und das ist, glaube ich, auch so ein Punkt, dass wir gute Art und Weisen, Konflikte auszuführen oder auszuleben und auszudiskutieren, wir haben das gar nie gesehen. Es gibt gar kein Beispiel dafür, dass wir irgendwie großartig benennen können, weil oft auch in unserer Familie oder im Umfeld oder das, was man im Fernsehen so sieht, wir haben das nie gesehen. Wir kennen aber 1000 Beispiele von dem, wo sich Leute gezankt haben, geschlagen haben, angebrüllt haben, weggelaufen sind, zum Heulen angefangen haben. Das kennen wir alles. Ja? Und da ist, glaube ich, es ist ein Bildungsproblem und ein Problem an positiven Beispielen einfach auch. Ne?
Absolut, da hast du recht. Und vor allem, wenn man mal wirklich so die erste Instanz sieht, wo wir etwas lernen, also quasi in der Schule, oder im Kindergarten auch, da wird ja auch wenig auf den Dialog tatsächlich hingearbeitet, sondern es ist ja frontal, einer erzählt was, die anderen hören zu. Ne? Also ja. Das stimmt schon. Also ich weiß nicht genau, wann mich mal ein Lehrer quasi aufgefordert hat, zu sagen, Adrian, was denkst du denn darüber? Sag doch mal. Sondern das war dann relativ irrelevant, was ich darüber denke, was er gerade erzählt hat.
Genau, und sogar wenn du es durftest, dann wurde deine Meinung natürlich sofort wieder degradiert, weil du bist ja noch ein kleiner, dummer Junge. So kann man das ja nicht sehen. So einfach ist das ja nicht.
Ja, ja, also definitiv, glaube ich, ist das schon auch natürlich auch der Klassengröße dann geschuldet. Wenn da jeder jetzt seine Meinung sagt, dann ist die Stunde rum. Also das ist schon auch krass. Wie lernt man's? Wo lernt man's? Natürlich, klar, durch Nachahmung im Elternhaus. Und deswegen an alle Eltern, glaube ich, ist es so wichtig, da einfach ein schönes Vorbild zu sein, einfach weil die Kinder alles nachmachen. Und die Kinder machen das genauso, wie die Eltern miteinander kommuniziert haben, dann später auch selbst. Ja. Also ich merke das ja auch bei mir. Und es ist schwer, das erstmal in Frage zu stellen, dass das vielleicht nicht cool ist, wie die Eltern miteinander umgegangen sind. Das war für mich ein ganz, ganz großer Schlüssel in meinem Leben. Mhm. Diese Wertigkeit, also ohne jetzt die natürliche Rangfolge, dass die Mutter einfach immer die Königin bleibt im Leben und der Vater auch einfach immer derjenige bleibt, der mitunter verantwortlich ist, dass wir hier sind. Trotzdem es zu schaffen, dann irgendwann mal, naja, ich sag mal, diesen Thron in manchen Teilbereichen in Frage zu stellen, zu sagen, nee, das ehrlich gesagt finde ich jetzt nicht so cool, wie das meine Eltern gemacht haben. Das war für mich ein riesengroßer Switch, irgendwann mal von Vorbild Vater ihn nicht unter mich zu schieben, auch nicht auf Augenhöhe. Die Eltern werden immer über einem bleiben, energetisch. Und trotzdem zu sagen, aber das finde ich jetzt nicht gut, das mache ich anders. Das war für mich echt, das weiß ich noch, das war krass.
Ja, ja.
Und deswegen glaube ich, ist es wichtig, dass wir irgendwann ein eigenes Verständnis dafür entwickeln, wie wir kommunizieren wollen, wie wir miteinander umgehen wollen, wie wir Partnerschaften führen wollen und das dann wirklich mal ganz objektiv überprüfen, ob das so cool war, wie das die Eltern gemacht haben. Und das darf auch mal Nein heißen dann. Nö, finde ich nicht gut, ehrlich gesagt.
Genau. Das ist ja eben diese Unterscheidung, ne? Wenn ich sage, ich kann einen Menschen trotzdem ehren und trotzdem muss ich nicht alles richtig finden oder nachmachen, was derjenige macht oder für gut heißen, was derjenige sagt oder denkt. Ne?
Absolut.
Das wäre für mich übrigens auch ein toller Umgang mit Politikern, mit Führern, mit Chefs oder Chefinnen und natürlich auch in der Partnerschaft oder mit Eltern natürlich. Ich kann diese Menschen trotzdem ehren. Also im Sinne von einem Respekt haben für das, ja, genau, was diese Menschen geleistet haben, wer sie sind und einfach für ihr Sein, ne? Dass die existieren, auch Respekt vorm Leben. Und trotzdem kann ich bei mir bleiben und meine Meinung haben und meinen Weg auch gehen und für den auch einstehen sozusagen und für mich und für meine Werte einstehen. Ne?
Ja, voll.
Das ist ja auch in der Familienaufstellung eigentlich so die Kernessenz, ne? Dass man seine Eltern und auch Großeltern ehrt, gerade für das, dass sie einem das Leben ja auch geschenkt haben und trotzdem meine Werte nicht zu unterwerfen, sozusagen dem herrschsüchtigen Elternhaus zum Beispiel, ja, oder wo auch immer, was auch immer da war. Ne?
Ja, genau. Deswegen glaube ich, Eltern haben da schon einen großen Auftrag, das auch vorzuleben, einfach eine liebevolle Kommunikation in der Partnerschaft, eben mit dem Bewusstsein, dass die Kinder das safe nachmachen einfach.
Ja, auf alle Fälle. Gibt es denn in deinem Leben jemand, wo du sagst, das ist so ein Mensch, egal wie gut man den jetzt kennt oder in welcher Konstellation, das ist so ein Mensch, der oder die kann mich ganz besonders gut triggern. Also da fällt es mir am schwierigsten, irgendwo mal bei mir zu bleiben. Da könnte ich am öftersten aus der Haut fahren oder tue es vielleicht manchmal sogar auch. Gibt es sowas?
Ja, das gibt's auf jeden Fall. Und zwar, also wenn ich jetzt wirklich ganz ehrlich bin, dann ist es meine Mutter.
Ah, okay.
Ja, es ist wirklich spannend. ich liebe meine Mutter über alles und wir haben ein super Verhältnis. Und wie du vorher gesagt hast, ne, ich habe auch durch eine Aufstellung für mich gelernt, dass ich ganz oft meine Mutter nicht über mir gesehen habe, sondern mich ganz oft auf ihre Stufe gestellt habe, was sehr, sehr, sehr ungesund ist. Es geht nicht. Gleichzeitig darf das ja so sein, dass wenn sie was sagt, dass mich das ganz oft sehr, sehr, sehr triggert. Weil meine Mom eine ganz wundervolle Art und Weise hat, ich sag mal, ja, eben Knöpfchen zu drücken, was sie gar nicht will. Aber manchmal in der Kommunikation eben, ich sage jetzt mal ganz offen, achtsamer sein könnte. Mhm. Also da, das merke ich bei meiner Mom auf jeden Fall.
Mhm. Also oft so, dass die engsten Menschen im Leben oftmals tatsächlich auch diejenigen sind, die am meisten unsere Knöpfe drücken auch. Ne? Ob bewusst oder meistens oder bestimmt auch oft unbewusst, ne? Und die sind halt einfach, wie sie sind, ne?
Ja, voll. Also in der Partnerschaft mit Alina ist es gar nicht so.
Aha.
Also da ist es nur ein wundervoller, liebevoller Spiegel, wo ich mir denke, ach cool, da habe ich jetzt noch ein Thema, das sie mir schön aufzeigt, aber einfach nur durch das, dass sie ist, wie sie ist. Nicht durch das, dass sie irgendwie was ganz Außergewöhnliches macht, wo ich sage, ja, wie kann man denn sowas machen? Sondern ja, das sind die ganz normalen Alltagssituationen, wo ich merke, ah cool, da habe ich jetzt noch einen Trigger. Danke dafür, dass du mir den aufzeigst, dass ich den jetzt hier in der Partnerschaft erkennen darf. Weil wie du sagst, Partnerschaft ist das größte Geschenk in Sachen Persönlichkeitsentwicklung, ne? Weil man so viel über sich selbst lernt.
Mhm.
Aber in Partnerschaften, das war schon mal auch so. Also es war, ich hatte schon Partnerschaften. Klar, das hat mit Sicherheit auch mit dem Entwicklungszustand der eigenen Persönlichkeit zu tun. Aber da gab es schon Partnerschaften, wo ich super schnell einfach auch, wo der dieser, weißt du, dieser geschützte rote Knopf, wo man dann noch irgendwie 5 Schlüssel braucht und so weiter und dann den drückt und so weiter, der war relativ schnell auf dann so.
Naja.
Aber ich glaube auch, dass es mit der Persönlichkeitsentwicklung und mit der Reflexion, wie man eben an sich selbst arbeitet, dass das immer weniger und weniger wird. Und wie du sagst, weil dieses Detachment, ne, also diese Anhaftung an irgendwelchen Befindlichkeiten oder sowas, dann irgendwann auch mal weniger wird oder wegfällt oder eben dieses Dissoziieren, wo du vorher gesagt hast, ne, dieses einfach das Ganze aus einem Abstand betrachten, und das macht es natürlich sehr, sehr gesund. Wie ist es bei dir? Hast du ab und zu noch so Momente, wo du merkst, in deinem Umfeld gibt es Menschen, also ganz bestimmte Menschen, bei den anderen, die können sagen, was sie wollen, da passiert gar nichts. Und da gibt es aber Menschen, die sagen einen Satz und du denkst, okay, alles klar, ich muss jetzt erstmal 4 Stunden laufen gehen und 5 Bäume umsägen.
Ja, es gibt unabhängig von den Menschen tatsächlich einfach auch so zum Beispiel bestimmte Haltungen oder Sätze, wo Haltungen dahinter stehen, die ich erkennen kann. Wenn die kommen, merke ich generell so, oh. Ja, also da, wo dann so der innere Krieger auftaucht und sagt, sag mal, geht's noch? Also das gibt schon, das ist eigentlich personenunabhängig fast.
Ah, ja.
Je näher die Person einem ist, desto mehr ist es vielleicht auch nochmal da, aber eher deswegen, weil man dann vielleicht auch so ein bisschen in Anführungszeichen Zugriff drauf hat, also weil man halt sprechen kann miteinander. Ne? Wenn das eine Person ist, die man kaum kennt, dann nimmt man das zwar so wahr und denkt sich so, okay. Aber wenn die Person natürlich im engeren Umfeld ist, dann ist es, ja, dann hat man mehr Möglichkeit, darüber zu sprechen. Ansonsten sind es bei mir auch, sind bei mir auch die engsten Menschen. Also wer mich super triggern kann, ist schon Patricia. Und auch Rolf, der Geschäftsführer von meinem Unternehmen. Das sind 2 der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Ne? Und mit beiden verbinde ich, also ganz speziell mit Patricia verbinde ich natürlich eigentlich auch das mit Abstand Beste in meinem ganzen Leben. Ne? Also, aber trotzdem sehe ich da natürlich manchmal, oder gibt es da einfach ein paar Triggerpunkte, die immer auch ein Stück weit mit mir und meiner Vergangenheit vielleicht auch zu tun haben, wo ich vielleicht ein Verhalten oder einen Satz oder eine Denkweise zu sehe oder zumindest glaube zu sehen, ja, vielleicht ist es auch gar nicht immer so, wo ich mal denke, hey, komm, also wo ich selber vielleicht auch weiß, wie einen das limitiert oder wie einen das selber verletzen kann und so weiter. Und gerade weil ich die Menschen so mag, will ich da vielleicht irgendwie fast wie aus einer Schutzfunktion die so ein bisschen beschützen davor, weißt du, so nach dem Motto, hey, mach das nicht, ja, denkst du nicht und so weiter, ne? Aber man sieht halt, dass es in der Regel mit einem selber zu tun hat, ja.
Möchtest du ein Beispiel geben? Du sagst, wenn das Thema so ein bisschen aufkommt, dann merke ich so, dass da bin ich jetzt dünnhäutiger als bei anderen Themen.
Ja, alles, was zum Beispiel mit dem Thema Mangeldenken zu tun hat. Also wenn jemand zum Beispiel nicht bereit ist, zum Beispiel auch mal sich selbst Qualität zu gönnen in etwas, ne? Also sparen zum Beispiel, ne? Also für mich ist finanzielles Sparen ist an vielen Stellen, es ist natürlich auch was Gutes, ne? Sparsamkeit hat auch was mit Bodenständigkeit zu tun, aber diese Sparsamkeit hat was mit Geiz teilweise auch zu tun oder mit Selbstwertmangel, so nach dem Motto, ja, das reicht jetzt schon, ne? Also es gibt ein Beispiel, das kann ich nennen. Ich war mit Patricia schon ab und zu unterwegs und sie ist zum Beispiel keine, die jetzt was für ein Mann eigentlich ganz angenehm ist, die jetzt wahnsinnig viel shoppen geht oder teuer shoppen geht oder sowas, ne? Und die kommt natürlich auch aus einer Welt und aus einer Vergangenheit, da wo Geld einfach auch nicht im Überfluss da war, ne? Die kommt aus sehr, 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 sehr einfachen Verhältnissen. Und wir haben ja das Tennisspielen zusammen angefangen, ne? Also cool. Das heißt zusammen, ich habe ja Gott sei Dank schon gespielt davor, aber sie wollte dann auch und so weiter und sie hat halt früher mit ihren Joggingschuhen ein bisschen gespielt, ne? Aber irgendwann kommst du ja dann doch mal zum Laufen, habe ich gesagt, du, jetzt wurde schon ein bisschen kranzt und so, du solltest mit richtigen Schuhen spielen, man muss auch mit richtigen Schuhen spielen, ne? Man darf gar nicht mit Joggingschuhen spielen. Ja, Tennisschuhe, ja, okay, ja gut, dann sind wir in ein Geschäft gegangen und weißt du selber, gute Tennisschuhe, also unter 100 Euro, normalerweise nichts vorhanden. Ne? Und die Schuhe, die ich ihr empfohlen habe, 159 Euro. Dann sagt sie, ich habe mir noch nie in meinem Leben Schuhe für 159 Euro gekauft, das kann nicht wahr sein, da gibt es doch bestimmt irgendwo irgendwelche günstigen oder gebrauchten oder ich kann da auch mit meinen Jogging-Schuhen spielen und so. Das ist was, das triggert mich. Weil ich mal denke, warum gönnst du dir und deinem Körper nicht ordentliche Schuhe, wo du dich nicht verletzt, die wichtig sind? Wenn du es machst, mach's doch richtig. Und da merke ich, oh, das ist was, das hat auch mit mir zu tun, vor allem dieses, oh, ich gönne mir das nicht und das geht doch auch so, ne, und dieses Zurückstellen und dieses Kleinhalten und vor allem, hey, sieh doch mal, du hast doch auch schon lange das Geld, ja, du bist erfolgreich, gönn dir doch auch mal was. Das sind viele Themen, die auch mit mir zu tun haben, ne? Aber das ist zum Beispiel was, wenn sich jemand was nicht gönnt oder wenn jemand generell nicht großzügig ist, sondern eher geizig ist im Gesamten. Das ist was, das triggert mich an der Stelle auch. Ja.
Weil du das von dir auch früher kennst, oder?
Ja, weil ich es ein bisschen von mir auch kenne und weil es für mich wahrscheinlich ein Symbol ist von generellem Mangeldenken. Da geht es gar nicht um die Schuhe oder um die Sache jetzt, so, sondern da geht es generell um dieses
Wenn ich das Geld jetzt ausgebe, habe ich weniger und werde es nie wieder bekommen, so nach dem Motto, ne?
Ja, genau. Einfach um diesen generellen Mangel, ne? Um dieses Kleinhalten von sich und von anderen und von Verhältnissen, dieses einfach unter dem Potenzial einfach zu leben, ne? Da geht es um mehrere Themen, sag ich mal, die da dahinter sind, ne? Also einfach, ich bin ein Mensch, der mag es gerne groß, offen, frei und locker und, ja, ich glaube, dass so das Leben und die Natur ist. Die Natur ist nicht sparsam. Die Natur ist in Fülle und Überfülle in allem, ne? Und das musste ich lernen, auch ein Stück weit, ne? Aber ja, ich habe diese Themen auch in der Vergangenheit gehabt. Ich habe auch lang gebraucht, bis ich mir was gegönnt habe und so. Ne? Also es muss ja immer eine Entsprechung in einem selber irgendwo geben, wenn man da ein Thema hat damit.
Ja, okay.
Genau, das kann mich triggern zum Beispiel. Da haben wir keinen Streit deswegen jetzt, ne? Ja, ja. Aber da merke ich, da kann jemand mal einen Knopf drücken bei mir auch noch.
Spannend.
Wie geht man denn jetzt am besten aus deiner Erfahrung, wenn man in einen Streit gekommen ist, also wenn man es eben nicht verhindern konnte und man nicht frühzeitig kommuniziert, sondern jetzt ist man mittendrin und ist emotional. Wie kommt man da wieder gut raus?
Ja, das ist eine sehr, sehr geile Frage. Das ist eine sehr geile Frage. Also, wenn man es schafft, dann finde ich persönlich immer den Raumwechsel sehr, sehr gut. Mhm. Aber das zu kommunizieren, so nach dem Motto, hey, ich merke jetzt einfach so sehr, wir sind gerade nicht fair zueinander und das ist gerade einfach dem geschuldet, dass wir uns gerade in irgendeiner echt schlechten Energie hier befinden und wir kommen so nicht weiter. Und mir wäre es jetzt am allerliebsten, wenn ich jetzt einfach ganz kurz mal rausgehen könnte oder wenn ich jetzt einfach mal ganz kurz nur um den Block laufe. Weil was ich blöd finde, immer ehrlich gesagt, ist, wenn der eine dann einfach geht, zum Beispiel. Mhm. So, das ist mir jetzt zu blöd hier. Mhm. Und dann geht der einfach und der andere steht da und kann gar nichts mehr sagen und ist total entmündigt sozusagen. Ne? Also okay, ich würde jetzt voll gern noch was sagen. Mhm. Das finde ich immer das Beste, was wenn jeder jetzt gerade kommuniziert, was er jetzt irgendwie gerade am stimmigsten finden würde, um wieder klarzukommen. Und dafür braucht es natürlich erstmal so ein Bewusstsein dafür, dass man gerade in einer auswegslosen Situation ist, in der man jetzt einfach gerade nicht mehr vielleicht rauskommt. Mhm. Wie beendet man einen Streit? Ja, mit Sex halt. Mein Gott.
Ja. Es ist halt schlecht, wenn du dann mit einem Geschlecht streitest, wo du jetzt vielleicht nicht so die. So. ist vielleicht eine selektive Lösung, ne? Ja, aber ich komme auch nicht mit jedem, ne? Wenn du dich jetzt mit deiner Mutter streitest.
Direkt die Bilder.
Wollen wir nicht. Nee, das wollen wir nicht. Mhm. Da ist mir übrigens aufgefallen, dass Patricia viel besser streiten kann als ich. Ich habe tatsächlich die Tendenz, dass es mir dann zu blöd ist. Mhm. Und da ich dann sage, okay, gut, dann ist es jetzt so. Mhm. Und that's it. Mhm. Na? Also da, wo ich sage, auf der einen Seite das mit dem Mangeldenken, das ist ein Triggerpunkt bei mir, den sie auslösen kann. Das ist ein Thema auf der einen Seite von ihr, auf der anderen Seite auch von mir. Es ist lustigerweise eben aber auch so, dass sie mit diesen Triggerpunkten offensichtlich an vielen Stellen deutlich besser umgehen kann als ich. Mhm. Na, weil ich vielleicht so eine Tendenz dazu habe, so ja, okay, es muss sich dann im Frieden auflösen. Und im Frieden heißt, dann brechen wir es jetzt ab an der Stelle. Dann ist es jetzt einfach so. Dann lassen wir das jetzt einfach so stehen. Mhm. Und ich glaube, das ist so eine Kommalösung, aber keine Punktlösung. Mhm. Na, also man kann dann auch mal was einfach so stehen lassen, aber es sollte dann vielleicht auch mit ein bisschen zeitlichem oder räumlichen Abstand dann weitergesprochen werden, weil der Satz, die Geschichte ist noch nicht vorbei.
Ja, ja. Mhm.
Und ich habe die Tendenz vielleicht dazu, einen Punkt zu machen, wo sie dann durchaus mal kommt und sagt, ja, sag mal, war's das jetzt schon, das Thema? Wir sind da noch nicht fertig an der Stelle. Ja. Lass uns da noch mal drüber reden. Ne? Mhm. Und dann fängt die noch mal an mit dem Thema. Und ich denke mir so, boah, nee, war doch schon gut alles jetzt, ne? Und für mich war es wirklich schon gut, ja? Also ich habe das wirklich für mich dann auch losgelassen. Aber sie hat es nicht losgelassen. Ne? Und da ist sie viel besser, diesen Punkt wieder aufzugreifen, zum Beispiel als ich.
Also ich glaube, da ist es natürlich dann auch wichtig, dann eben den anderen zu sehen, ne? Dass das für den anderen eben energetisch noch nicht klar ist.
Genau.
Was da jetzt, oder noch nicht abgeschlossen ist, ne? Ja. Und dass man dann da auch nochmal reingeht. Nee, ja. Für mich gibt's nichts mehr zu sagen.
Ja, genau. Ja, so bin ich. Ja. Das ist eine Tendenz, die ich habe. Ja? Mhm. Ja. Ich habe da alles gesagt dazu. Ich sehe deine Meinung. Okay, dann ist es jetzt so. Und das ist nicht immer der optimale Endpunkt, sage ich jetzt mal. Ne?
Also in der gewaltfreien Kommunikation ist der Endpunkt immer ein Formulieren einer Bitte oder eines Wunsches. Mhm. Und das finde ich immer einen schönen Abschluss von einer Diskussion, einem Streit. Mhm. Was wünschst du dir denn das nächste Mal? Oder bitte mich, das nächste Mal das und das vielleicht anders zu machen, sodass man auch wirklich mit einem Mehrwert, mit einem Learning aus der ganzen Sache rausgeht. Weil wenn der andere zum Beispiel einen Wunsch formuliert, dann weiß man, ah, okay, verstehe. Ja, das das kann man das nächste Mal besser machen. Ne? Mhm. Es gibt ja nichts Hirnverbrannteres, wie immer wieder die gleichen Fehler zu machen. Ne? Und immer wieder kommt man in diese Schleife rein und man lernt überhaupt gar nichts aus einem Streit, sage ich mal. Man wächst nicht daran. Deswegen, das finde ich den besten Tipp eben aus der GfK einfach, dass jeder dann am Ende einen Wunsch formuliert, was er aus der Situation das nächste Mal irgendwie anders haben möchte oder,
oder eine Bitte. Ja, super, auf alle Fälle. Ja, ich glaube auch, ja. Also ich glaube, zu der Frage zurückzukommen, so wie geht man vor, wenn man jetzt schon mitten im Streit ist? Ich glaube, viel haben wir ja schon auch so ein bisschen so jetzt gesagt, ne? Also jeder sollte mal alles ausdrücken, was er ausdrücken darf. Jeder sollte auf seiner Seite bleiben, den anderen nicht bevormunden, nichts einreden, nichts ausreden, einfach auch mal kotzen lassen. Voll. Dann trotzdem aber auch mal Raum schaffen und vielleicht auch mal nicht versuchen, jetzt müssen wir zu einer Lösung kommen. Aber am Ende des Tages dann ist ein guter Aspekt, ne, mit einer Bitte, mit einem Wunsch, das irgendwie abzuschließen, ja. Das schließt den Kreis gut, finde ich auch, ja.
Ich auch.
Wo kann man deiner Erfahrung nach gewaltfreie Kommunikation gut lernen, wenn da jetzt jemand tiefer reinschauen will?
Es gibt ganz viele Ausbildungsinstitute. Der liebe Herr heißt eben, wie heißt er denn? Roosevelt heißt er, glaube ich. Und ich glaube,
es gibt viele Bücher drüber.
Genau, es gibt viele Bücher und es gibt eben ja auch so Ausbildungsinstitute, die genau nach seiner Art und Weise, glaube ich, dann die GfK aufgebaut haben. Ja, aber ich glaube Roosevelt. Ah ja, hier, genau. Marshall Rosenberg. Entschuldigung.
Rosenberg.
Genau. Genau.
Ja, glaub, ist cool.
Das ist ein cooler Weg, da findet man auf jeden Fall, wenn man Marshall Rosenberg googelt, glaube ich, dann findet man ganz viel.
Ja, ist cool. Sehr cool. Gut. Jetzt haben wir gar nicht gestritten miteinander.
Kommt schon noch.
Ja, irgendwann.
Was wäre deine Bitte?
Bleib so, wie du bist.
Niemals.
Niemals, du Arschloch.
Genau. Das ist doch ein schönes Abschlusswort.
Ja, genau.
Niemals, du Arschloch. Okay, danke, tschüss.
Ja, sehr cool.
Lassen wir drin, schneiden wir nicht raus.
Nee, das lassen wir dran, auf alle Fälle.
Dann kommt so ein E, oder, hinter dem Podcast, für explicit, glaube ich, oder, für Kraftwörter und so.
Ja, ist das so?
Checken die doch, glaube ich.
Echt?
Ja, schau mal. Ich wollte schon immer mal eine Podcast-Episode mit einem E hinten rausbringen. So Dirty Boy.
Ja, sehr gut. Wir werden es sehen.
Cool.
Cool. Also.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Du auch.
Ciao.
Tschüss. Tja, spannendes Thema, würde ich sagen. Ich hoffe, du hast dir für dich und dein Leben hier den ein oder anderen Impuls rausgezogen und vielleicht, das wäre natürlich der Idealfall, vielleicht handelst du auch das ein oder andere Mal nun anders. Wenn du vielleicht merkst, du bist gerade in einem Streit, vielleicht erinnerst du dich an den ein oder anderen Impuls hier aus diesem Gespräch und ja, verwandelst vielleicht den ein oder anderen Streit in ja, liebevolles Wachstum. Das wäre für uns natürlich der absolute Hauptgewinn, sowas mit diesem Gespräch hier erzeugt zu haben. Und ja, wenn du möchtest, dann schreib gerne Steffen oder mir auf Instagram. Du findest alle Links in den Shownotes und dann freuen wir uns sehr, von dir zu hören. Und ich freue mich noch mehr, dich in der nächsten Episode wieder zu begrüßen. Bis dahin, alles, alles Liebe dir. Und ich hoffe eben, dass diese Impulse hier aus dieser Folge in deinem Herzen weiter wachsen dürfen. Bis sehr, sehr, sehr bald. Let it flow and let it grow. Dein Adrian.
Hey Mother Nature, you're so wonderful. You're full of wonders overall. You are the oldest soul.
Talk.